Usain Bolt ist der schnellste Mann der Welt. Er gewann am Wochenende souverän das 100-Meter-Finale bei den Olympischen Spielen in London. Doch Bolt kann so schnell rennen, wie er will. Er wird nie der berühmteste oder gar populärste Jamaikaner werden. Das ist und bleibt Bob Marley. Seine Musik berührte Generationen. Seine Motivation holte er aus den Lehren der Rastafari-Bewegung. Aber was ist das eigentlich? Religion, Sekte, Interessenverband? Dazu sprach ich mit dem Religionswissenschaftler, Ethnologen und Reggae-DJ Marcel Klapp und wollte wissen, wer hat's denn erfunden?
Die Rasta-Bewegung hat eine lange Geschichte bis in die 1930er Jahre hinein. Und der sogenannte Prophet der Rasta-Bewegung, sein Herr namens Marcus Mosiah Garvey, der war jamaikanischer Politiker, hat beim Bau des Panama-Kanals geholfen, ist dann nach New York und hat dort, also war einer der ersten Panafrikanisten, hat im Kontext des Kolonialismus für einen nationenländerübergreifend weltweiten afrikanisches Bewusstsein sich stark gemacht quasi. Hat dann die UNIA gegründet. Das ist eine Schiffslinie, die sollte afrikanische Sklaven in der Diaspora im Exil wieder nach Afrika bringen. Und er hat in den 1920er Jahren in New York eine Prophezeiung gemacht, so heißt es. Nämlich soll in Äthiopien ein schwarzer Messias gekrönt werden. Den fanden die Jamaikaner dann um 1930 mit der Krönung Haile Selassie des letzten äthiopischen Kaisers.
Und da Äthiopien ja die Wiege der Menschheit ist, ne, hat man gesagt, gut, damit haben wir jetzt unsere Prophezeiung erfüllt.
Ja, das Ganze wird noch untermauert durch die Bibel. Die Rasta-Bewegung ist stark alttestamentarisch orientiert und sehr stark an der Bibel, an der Offenbarung des Johannes orientiert und an einem weiteren wichtigen Buch, das in Teilen auch in der Bibel enthalten ist, dem Kebra Nagast. Das besagt, dass König Salomon sich mit der Königin von Saba getroffen hat und sie quasi verführt hat und mit ihr einen Nachfahren gezeugt hat, der mit der Bundeslade von Jerusalem nach Äthiopien gezogen ist. Und seitdem gilt Äthiopien für die Äthiopier und die Rasta-Bewegung als das gelobte Land. Haile Selassie gilt dementsprechend als 225. Nachfahre König Salomons und ist eben mit der Krönung zum Messias für die schwarze Bevölkerung im Exil geworden. Und daraus ist die Rasta-Bewegung letztlich entstanden.
Also ist das jetzt eine jüdische oder christliche Splitterbewegung?
Weder noch. Das ist eigentlich eine neue Religion, wobei die Rastas den Begriff Religion ablehnen. Sie sehen es als die rechtschaffene Art zu leben. Es ist ganz klar eine Bewegung, die vor dem Hintergrund, vor dem Kontext der Kolonialherrschaft zu sehen ist. Und in dem Sinne letztlich eine Gegenbewegung, denn die verschiedenen Kirchen, die katholische Kirche, die englische Kirche, die haben ja die Kolonialherrschaft und die Sklaverei gewissermaßen auch legitimiert. Und vor diesem Hintergrund ist die Rasta-Bewegung zu verstehen. Also das ist eine neue Identitätsfindung. Es gibt eine soziale Komponente, es gibt eine politische Komponente. Mittlerweile ist die religiöse Komponente die stärkste. Und ja, es ist ein religiöser Kult.
Aber wie ist es denn mit der kulturellen Komponente? Denn wir haben uns jetzt mal hier und da was angelesen. Auf Jamaika mit 3 Millionen Einwohnern gibt es etwa 24.000 bekennende Rastafari. Und trotzdem gibt es ja in der ganzen Welt Fans des Ganzen. Können denn Weiße zum Beispiel je in den Club aufgenommen werden?
Ja, den Club an sich gibt es ja eigentlich gar nicht. Es gibt verschiedene sogenannte Häuser. Die kann man vergleichen mit Orden. Es gibt auch einen Orden, der hat eine Niederlassung nahe Kingston, die Bobo Ashanti, das ist der Bobo Hill. Das ist wie ein Kloster ein bisschen organisiert. Und es gibt beispielsweise die 12 Tribes of Israel, die haben auch im Ausland verschiedene Niederlassungen, beispielsweise in New York. Und da können auch weiße Rastas aufgenommen werden. Man muss sich allerdings an gewisse Prinzipien halten.
Zum Beispiel?
Ein Grundstein der Rasta-Bewegung ist das Gelübde der Naziräer. Wenn man dieses Gelübde ablegt, erklärt man sich bereit, sich von Totem fernzuhalten. Deswegen leben Rasta in der Regel vegetarisch, teils vegan.
Ja.
Ein weiterer Teil dieses Gelübdes ist der Verzicht auf Haare und Bartschneiden, daher die Dreadlocks.
Wenn die Rastas natürlich ihren Grundstein in vielen biblischen Texten sehen, dann lässt sich vielleicht auch erklären, warum die Rastafari-Bewegung so schnell mit Homophobie in Verbindung gebracht wird. Jetzt weiß man, dass nicht jeder Katholik schwulenfeindlich ist. Wie homophob ist denn nun die Rasta-Bewegung im Jahr 2012?
Die Homophobie ist eher ein Teil der jamaikanischen Gesellschaft, nicht nur der Rasta-Kultur, das wäre eine verkürzte Darstellung. Die ganze jamaikanische Gesellschaft ist sehr bibelfest. Man sagt, Jamaika hat die höchste Kirchendichte in Relation zu der Einwohnerzahl. Es ist eben ein sehr, sehr gläubiges, sehr christliches Volk, was die Bibel teils wörtlich auslegt. Und darin ist eher dieses Problem der Homophobie zu sehen. Das ist ja auch in großen Teilen Afrikas so, in anderen Teilen der Karibik und Südamerikas. Nur haben die eben nicht dieses starke Medium der Reggae-Musik.
Nach dem, was wir jetzt gehört haben, ist es da nicht ein bisschen ironisch, dass du nicht nur Ethnologe, sondern auch Reggae-DJ bist, Weißer, die so Musik auflegst und andere Weiße dazu abtanzen, obwohl die eigentlich, naja, Teil eines Feindbildes sind, das viele Generationen über die tatsächlichen Rastafari und Reggae-Fans unterdrückt hat?
Es ist in dem Sinne nicht ironisch, da nur ein gewisser Teil der Musik, die ich spiele, nur ein kleiner Teil der Reggae-Musik wird von Rastas gesungen. Ne? Also der Großteil, es gibt Gangster-Texte, es gibt Texte über Gras, über Frauen und so weiter und das geht gar nicht konform mit den Vorstellungen und der Doktrin der Rastas. Mhm. Eine andere Sichtweise ist eben die, dass wenn man sich mit den Werten der Rastas solidarisiert, wenn man das nachvollziehen kann. Ich war selber einmal in Jamaika, ich habe Freunde, die regelmäßig dort waren, die waren unter anderem auf dem Bobo Hill, in diesem Kloster möchte ich es mal nennen, die wurden schwarz genannt. Es sind weiße Menschen, die dort waren, sich damit solidarisiert haben mit den Ideen und mit dieser Denkweise und denen wurde gesagt, du bist genauso schwarz wie ich oder schwarzer als der und der Jamaikaner da draußen. Also es ist nicht nur eine wirklich eine physische Sache der Hautfarbe und des Melanins, sondern es ist auch eine Sache der Einstellung.
Ethnologe, Religionswissenschaftler und Reggae-DJ Marcel Klapp hier in D-Radio Wissen über die Rastafari-Bewegung in Jamaika.